Liebe Geschwister, wir haben heute schon ein bisschen das miterlebt, wie das so ist mit unseren Schwachheiten, wenn die Technik nicht funktioniert oder andere Dinge. Und das ist auch das Thema meiner Predigt heute, Gottes Mitarbeiter stark in Schwachheit. Und der Bibeltext dazu steht im zweiten Brief an die Korinther. Und in diesem Brief verteidigt Paulus seinen Aposteldienst gegen Irrlehrer, die sich in der Korinther-Gemeinde eingeschlichen hatten. Und diese Irrlehrer haben versucht, ja, Paulus und seine Verkündigung in ein schlechtes Licht zu rücken, um die Korinther-Gemeinde vom Evangelium abzubringen. Und Paulus zeigt in dem heutigen Text den Korinthern, was einen wahren Diener Gottes kennzeichnet und wo sich dieser eben von den in die Gemeinde eingeschlichenen Verführern unterscheidet. Gott sei Dank haben wir jetzt in unseren Gemeinden in Tittmoning und so viel ich weiß auch hier keine solche Verführer. Und man könnte daher vielleicht denken, naja, der heutige Bibeltext ist ja vielleicht nur theoretisch von Interesse. Oder er ist vielleicht nur für die besondere Situation von Interesse, eben in der sich Paulus befunden hat. Und dass das Ganze eher wenig mit unserem Leben zu tun hat. Schließlich war Paulus ja nicht irgendwer, er war ein auserwähltes Werkzeug von Gott und er war ein auserwählter Apostel. Was sollte eigentlich der Text dann heute, den wir dann lesen werden, für unser eher kleines und unbedeutendes Christenleben bedeuten? Und ich muss euch sagen, ich habe früher auch so in diese Richtung gedacht. Der Bibeltext macht in dem Sinn einige extreme Aussagen und die scheinen gar nicht für uns gedacht zu sein. Aber ich habe eine Reihe von persönlichen Erfahrungen gemacht, vor allen Dingen auch während meiner längeren Krankheit, unter der ich vor kurzem gelitten habe, und das hat mein Denken verändert. Und der Text, der spricht mich jetzt ganz persönlich an. Und deswegen ist es mir einfach eine besondere Freude und auch eine Ehre, dass ich das jetzt heute mit euch teilen darf, meine Gedanken zu diesem Text. Und ich hoffe, dass ihr aus diesem Text dann auch einen Nutzen ziehen könnt für euer eigenes Leben in der Nachfolge von Jesus. Und dass es euch auch zeigt, wie Gott eingreift und wie er wirkt in unserem Leben und dass uns das manchmal unverständlich erscheinen mag, aber dass Gott niemals irgendwas ohne Plan macht. Gott kennen heißt Gott lieben. Und in diesem Sinn bete ich auch dafür, dass ihr heute Gott ein Stück näher kennenlernt. Wir lesen zusammen jetzt im zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 12, die Verse 1 bis 10. Zweiter Brief an die Korinther, Kapitel 12, die Verse 1 bis 10. Das Rühmen nützt mir freilich nichts, doch will ich auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder ob außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von den betreffenden Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Wegen eines solchen will ich mich rühmen, meiner selbst wegen aber will ich mich nicht rühmen, als nur meiner Schwachheiten. Zwar wäre ich, wenn ich mich rühmen wollte, deshalb nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit niemand mehr von mir hält, als was er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Um was geht es also jetzt in diesem Text? Zuerst spricht Paulus in den Versen 2 bis 4 von ganz außerordentlichen Offenbarungen, die ein Mensch von Gott bekam. Da wurde jemand ins Paradies entrückt und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen darf. Und im weiteren Verlauf des Textes wird auch klar, dass der Mensch, von dem Paulus da redet, wahrscheinlich er selber ist. In Vers 8 heißt es dann weiter, dass Gott Paulus einen Engel Satans schickte, um ihn mit Fäusten zu schlagen, damit Paulus sich nicht überhebt. Und zum Schluss, in Vers 9 und 10, stimmt Paulus ein Lob darüber an, dass Gott solches getan hat. Und er bringt sogar zum Ausdruck, wie dankbar er für seine Schwachheiten, Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Ängste um Christi willen ist. Das klingt doch alles ziemlich schräg, oder? Paulus hat ganz besondere Erlebnisse mit Gott. Gott züchtigt Paulus und Paulus dankt Gott dafür. Würden wir so reagieren? Stellt euch vor, ihr hättet außerordentliche Erlebnisse mit Gott. Und es passieren echte Wunder in eurem Leben. Ihr seid begeistert. Und dann züchtigt euch Gott plötzlich, indem er euch zum Beispiel ein körperliches Leiden oder ein Gebrechen schickt. Wärt ihr dann auch begeistert? Oder mehr noch, würdet ihr Gott für diese Züchtigung sogar danken? Genau das hat nämlich Paulus gemacht. Jetzt kann man sich natürlich schon die Frage stellen, wie kam denn Paulus jetzt dazu? Wie war er dazu in der Lage? Wie konnte er Gott dafür danken? Dazu denke ich, müssen wir uns den Bibeltext ein bisschen genauer anschauen. In Vers 1 heißt es zunächst einmal, das Rühmen nützt mir freilich nichts. Das Rühmen. Das Rühmen ist doch etwas, was in unserer Welt gang und gäbe ist. Überall werden Versprechungen gemacht, zum Beispiel in der Werbung. Das heißt, schöner und gesünder und vitaler soll man werden, wenn man dieses oder jenes Produkt kauft. Man soll mehr Lebensglück erfahren, mehr Erfüllung, mehr Freude haben. Oder die Partei wirbt für einen Kandidaten. Der Kandidat oder der Politiker wirbt für sich selbst. Der Arbeitnehmer hebt im Bewerbungsgespräch seine Fähigkeiten und Kenntnisse hervor. Die Firma wirbt mit ihren Vorzügen. Und oft wird wesentlich mehr versprochen, als überhaupt gehalten werden kann. Aber das genau ist die Weisheit dieser Welt. Wisst ihr, wer etwas von diesem großen Kuchen der Welt abgeschnitten bekommen will, der muss da mitspielen. Aber Paulus spricht da ganz anders. Er sagt, das Rühmen nützt mir freilich wenig, nein, nichts. Er sagt, es hat keinen Zweck, sich so zu verhalten wie die Welt. Es hat keinen Zweck aus Gottes Sicht, weil Gottes Weisheit nichts mit der Weisheit dieser Welt zu tun hat. Bereits im ersten Brief an die Korinther hat Paulus in Kapitel 3, Vers 19 geschrieben, denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Was die Welt für klug und weise hält, ist vor Gott reine Dummheit. Wo die Welt sagt, dass wir uns rühmen und uns selber empfehlen sollen, sagt Gott das Gegenteil. Paulus will sich nicht rühmen. Und selbst als er in den Versen 3 bis 6 von außerordentlichen Offenbarungen redet, die ihm Gott gegeben hat, versucht er alles, um sich nur ja nicht selber zu rühmen. Er wagt es nicht einmal, seinen eigenen Namen zu nennen und spricht stattdessen nur vage von einem Menschen. Paulus weiß um die Gefahr, sich selbst zu rühmen, denn er weiß um sein menschliches Herz. Und dieses Herz überhebt sich leicht. Und ich denke, das ist wieder ein Punkt, der uns alle angeht, nicht nur Paulus. Eine Schwäche, der wir alle leicht erliegen, ich besonders. Das Thema, um das es hier geht, ist Hochmut. Und das ist ein Thema, mit dem wir alle seit dem Sündenfall zu tun haben. Das Problem ist nämlich, ja, als der Satan Eva verführte, hat er in seinem Hochmut Adam und Eva versprochen, dass sie wie Gott sein könnten. Und als Adam und Eva dann diese Lüge geschluckt hatten, als sie also bereits gesündigt hatten, hatte der Hochmut das menschliche Herz bereits vergiftet. Eine Umkehr war nicht mehr möglich, es war zu spät. Und seitdem steckt dieser Hochmut in uns allen. Es ist nämlich nicht so, dass wir, wie die Vertreter der Evolutionstheorie, uns weismachen wollen, von irgendeinem affenartigen Vorfahren abstammen, sondern wir stammen von Adam und Eva ab und haben dieses gleiche vergiftete Herz geerbt. Und sichtbar wird dieser leider oft sehr versteckte Hochmut, aber besonders dann, wenn es uns sehr gut geht. Und uns geht es doch sehr gut in dem Land, oder? Wir leben in einem der reichsten Länder der Erde. Es fehlt uns materiell gesehen an nichts in unserer Wohlstandsgesellschaft. Aber gerade dann, wenn es uns zu gut geht, dann wird es auch gefährlich, dann passiert es sehr leicht, dass wir die Bodenhaftung verlieren und abheben, ja? Das kann man auch beobachten in der Welt, wenn zum Beispiel jemand plötzlich reich wird. Da haben wir doch schon oft davon gehört, jemand wird über Nacht reich und hat dann die Nerven verloren. Er hat sich plötzlich wie wild gebärdet und hat gemeint, die Welt gehört ihm. Es ist nicht so, wenn in der Welt jemand unverhofft zu Macht und Reichtum kommt, dann bricht plötzlich dieses wilde, ungezügelte im Menschen hervor. Die Gier nach immer mehr. Die Gier nach Sünde. Das menschliche Herz wird da am deutlichsten offenbar. Aber auch wir Gläubigen müssen uns hier in Acht nehmen, Geschwister. Warum? Gerade wir, weil der Satan möchte, dass wir sündigen. Das ist ihm eine besondere Freude, wenn ein Kind Gottes versagt. Und das erreicht er bei den einen von uns, indem er sie aufgrund ihrer Trägheit zur Untätigkeit verleitet. Bei diesen Trägen zeigt sich der Hochmut darin, dass sie meinen, naja, es kann mir ja eh nichts mehr passieren, ich bin ja gerettet und ich kann es mir irgendwie leisten, mich zurückzulehnen. Das Ergebnis ist geistlicher Stillstand und dass man sich langsam von Jesus entfernt. Bei den anderen versucht der Satan genau das Gegenteil. Er treibt sie zu übertriebenem Aktionismus an. Und das führt sie letztlich auch weg von Jesus, obwohl sie im Reich Gottes arbeiten. Hier besteht der Hochmut darin, dass man sein eigenes Tun wichtiger nimmt und irgendwie damit versucht, dem Erlösungswerk von Jesus noch was dazu zu tun. In die Kategorie gehöre ich eher rein. Aber ganz egal, ob man besonders aktiv oder weniger aktiv ist, beide Gruppen haben das gleiche Problem. Und besonders haben die Gruppen auch dann ein Problem, wenn sie besondere Erlebnisse mit Gott haben. Hat ja wohl jeder von euch als Jünger schon mal das eine oder andere Erlebnis mit Gott gehabt. Und da, bei diesen besonderen Erlebnissen, da will der Satan erreichen, dass der Jünger eben anfängt, dass er sich dieser Erlebnisse rühmt, dass er stolz darauf ist. Dass er vielleicht anfängt zu denken, ich bin vielleicht doch was Besonderes, was Besseres als die anderen Gläubigen. Es liegt sehr nahe beieinander, dieses Denken in unserem Herzen. Und seid euch aber bewusst, egal was ihr erlebt habt, es ist immer eine Gratwanderung von solchen Dingen zu erzählen. Es ist einerseits sehr gut, dass man das tut, als Ermutigung. Wir tun das in unseren Hauskreisen. Aber andererseits auch immer gefährlich, weil unser menschliches Herz sich leicht überhebt. Das heißt, man kann sowas eigentlich immer nur mit Zittern und Bangen erzählen und darf sowas nie leichtfertig tun. Da fällt mir immer die Stelle ein im Abendmahl, wo der Herr Jesus sagte, dass einer von ihnen, einer von den Jüngern, ihn verraten wird und sie dann alle entsetzt waren und sich gegenseitig, ja, misstrauisch beäugten und meinten, doch nicht etwa ich? Seht ihr, genauso ist es mit uns. Wir können unserem eigenen Herzen gar nicht trauen. Wir müssen eigentlich immer fragen, doch nicht etwa ich? Darum geht es also Paulus. Es geht um die Gefahr des Hochmuts. Und Paulus hat eben in dieser Hinsicht besonders viele Probleme gehabt. Ja, warum? Ganz einfach. Er hat schon sehr viele Wunder erlebt und übernatürliche Dinge mit Jesus. Zum Beispiel bei seiner Bekehrung. Da war er plötzlich von der strahlenden Helligkeit von Jesus geblendet und wurde blind. Oder wenn wir an die wundersame Befreiung aus dem Gefängnis in Philippi denken. Oder die vielen Anweisungen, die Paulus direkt von Jesus immer wieder in Gesichten und Erscheinungen erhalten hat. Und dann eben wahrscheinlich noch die Entrückung ins Paradies, wo wir in den Versen 2 und 3 drüber gelesen haben. Paulus hätte also wirklich viel Grund gehabt, dass er hochmütig geworden wäre auf all seine Erlebnisse mit Jesus. Was macht jetzt Gott mit diesem Problem? Lässt Gott jetzt Paulus mit diesem Problem alleine, mit einem Herzen, das sich leicht überhebt? Nein, Gott greift ein. Gott schickt Hilfe, aber seine Hilfe ist etwas anders, als wir uns das vielleicht im ersten Moment denken. Seine Hilfe besteht darin, dass er einen Engel Satans dazu abordnet, Paulus zu züchtigen, damit sich Paulus nicht überhebt. In Vers 7 heißt es, dass diese in einer Züchtigung in einem Pfahl fürs Fleisch bestand. Ein Pfahl. Wenn ein Pfahl durchs Fleisch geht, so wie der Herr Jesus am Kreuz eben auch durchbohrt war, dann kann man sich nicht mehr rühren. Dann wird man irgendwo bewegungsunfähig, handlungsunfähig. Da ist man eingeschränkt. Wir wissen nicht genau, worum es sich da gehandelt hat, aber es muss irgendeine Art von Leiden oder Gebrechen gewesen sein, die Gott Paulus verordnet hat. Was wollte Gott jetzt damit erreichen? Ich denke, die Antwort liegt einfach darin, wie uns auch das Wort Pfahl im Fleisch schon verrät, dass Paulus versucht, dass Gott versucht hat, Paulus Fleisch zu schwächen. Wie ist das jetzt, wenn unser Leib geschwächt ist, wenn er behindert ist, wenn wir so an einen Rollstuhlfahrer denken, der ist natürlich nicht mehr so mobil. Und so ein geschwächter, behinderter Leib, der tut sich schwerer zu sündigen. Das gilt auch für uns. Gott weiß ja, dass unser Fleisch nur allzu leicht sündigt. Wenn er also erreichen will, dass uns das Sündigen schwerer fällt, dann muss er auch unseren Körper schwächen. Also lässt er Krankheit und Leid zu. Ja, er schickt sogar aktiv so manches Leiden, wie bei Paulus eben diesen Engel Satans. Und ein so geschwächter oder behinderter Körper ist in seinen Möglichkeiten einfach stark eingeschränkt. Die Möglichkeiten zu sündigen schrumpfen. Der Mensch kann zwar immer noch sündigen, aber es fällt schwerer, es macht sozusagen keinen Spaß mehr oder geht gar nicht mehr. Seht ihr, und darin kann man eigentlich die liebende Vaterhand von Gott erkennen. Natürlich wäre es Gott viel lieber, dass er nicht züchtigt, aber leider geht es oft nicht anders. Und es liegt an uns. Warum? Weil wir oft wie dumme, störrische Schafe sind, die nicht beim Hirten bleiben. Und was muss dann der Hirte machen? Jesus ist ja der gute Hirte, er muss uns wieder mit Schlägen seines Stabes zurücktreiben zur Herde. Und das kann eben wehtun. Und wenn uns so etwas trifft, dass der Hirte seinen Stab benutzt, dann möchten wir am liebsten den Schlägen ausweichen. So wie Paulus in Vers 8. Dreimal hat Paulus Jesus gebeten, ihn nicht zu züchtigen, diesen Engel Satans wegzuschicken, aber ohne Erfolg. Gott blieb hart. Er blieb hart aus Liebe. Weil Gott wusste, dass Paulus das braucht, dass es ihn vor dem Straucheln bewahren würde, dass auf diese Weise Paulus auf dem engen Pfad bleiben würde, der zum ewigen Leben führt. In Matthäus Kapitel 7, Vers 14, im ersten Teil, sagt Jesus, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Es ist ein schmaler Weg. Ja, und wie leicht man von diesem schmalen Weg abkommen kann, habe ich vor meiner Krankheit erlebt. Ich habe mir den Monaten davor viel für Jesus gearbeitet. Ich habe viele Vorträge gehalten und die vielen Dienste haben meine ganze Zeit in Anspruch genommen. Aber gleichzeitig habe ich immer weniger Spaziergänge mit Jesus gemacht. Meine Beziehung zu ihm wurde nüchterner und langsam, aber ganz unmerkbar, hat der alte Markus, der schon tot gewesen zu sein schien, wieder seine Stimme erhoben. Er kam sozusagen aus der Versenkung wieder hervor. Dieser alte Mensch, der immer nur schreit, ich, und der nie zufriedenzustellen ist. Und der neue geistliche Mensch nahm aber langsam ab. Ich habe schon gemerkt, da läuft was schief, aber der Satan war so geschickt, dass ich einfach nicht drauf kam, was. Stattdessen habe ich umso mehr und umso verbissener gearbeitet, in der Hoffnung, dass mir das die verloren gegangene Nähe zu Gott zurückbringen würde. Ich hätte es natürlich besser wissen müssen. So viel habe ich eigentlich schon von der Bibel verstanden. Aber irgendwie war mein Sehvermögen eingetrübt. Der Feind hatte wirklich gute Arbeit geleistet. Und dann kam es, wie es kommen musste. Gott sah eben, dass sein armes Schaf in die Irre ging. Und er griff ein. Er hat das Hamsterrad gesehen, in dem ich mich befand und aus dem ich aus eigener Kraft nicht mehr herauskam. Und so begann das ganz plötzlich. An einem Samstagmittag habe ich mich dann plötzlich nicht mehr gut gefühlt. 3 Stunden später lag ich mit annähernd 40 Grad Fieber im Bett. Das hat dann 10 Tage lang angedauert, mit viel Auf und Abs. Die Medikamente, die der Arzt verschrieben hat, haben nicht viel geholfen. Und nach den 10 Tagen war ich dann so geschwächt, dass meine Frau den Krankenwagen hat rufen lassen. Und dann haben sie mich auf einer Bahre die Treppe hinuntergetragen und in den Krankenwagen reingeschoben. Auf der Fahrt im Krankenwagen habe ich dann einen übernatürlichen Frieden eigentlich verspüren können. Um mich herum hat es geblinkt, das Funkgerät hat gepiept, alles war irgendwie geschäftig. Man hat versucht, mein kurzes Leben hier zu verlängern. Viel Aufwand. Aber ich wusste, aus Sicht der Ewigkeit ist es ohne Bedeutung. Was auch immer Menschen tun, sie können dieses Leben sowieso nur höchstens um eine kurze Zeitspanne verlängern. Ich war selber vollkommen in Ruhe. Und ich wusste, ich bin in Gottes Hand. Ganz egal, ob ich jetzt lebe oder sterbe. Die wirkliche Realität war mir in dem Moment vollkommen klar, war nicht die sichtbare Welt, die mich umgibt, sondern es ist die unsichtbare Welt dahinter. Im Krankenhaus bin ich dann in ein 4-Bett-Zimmer gekommen und in diesem Zimmer hatte Gott schon einige Aufgaben für mich. War alles schon vorbereitet. Das habe ich dann langsam gemerkt. Da war zum einen der Peter. Der Peter war vor kurzem in Rente gegangen und er war daraufhin krank geworden. Peter bekam Besuch von seinem Sohn. Der Sohn hat nur von seinem neuen Auto mit Alufelgen erzählt. Und er hat sich gar nicht besonders für seinen Vater interessiert. Nicht viel später kam eine Frau, die hat ihn besucht. Und die schien auch viel mehr an ihrem schönen Urlaub in Spanien interessiert zu sein, als an Peter. Hat immer von ihrem schönen Spanienurlaub erzählt, den sie vor kurzem unternommen hat. Peter war sehr niedergeschlagen. Er hat gejammert, dass es wohl mit ihm nicht besser würde. Ich habe im Stillen für ihn gebetet, dass ihn Gott gesund machen und dass er ihn bald wieder entlassen würde. Und tatsächlich, nach einigen Tagen ging es Peter wieder besser und die Ärzte erklärten ihm, seine Blutwerte wären jetzt gut genug und sie könnten ihn am nächsten Tag wieder nach Hause schicken. Peter hat sich sehr gefreut. Aber da ich nicht nur dafür gebetet hatte, dass er wieder gesund würde, sondern auch, dass ich ihm das Evangelium weitersagen könnte, wusste ich, dass ich jetzt dran war, dass jetzt meine Stunde war. Aber ich war noch so schwach. Aber ich habe mich überwunden, ich bin aus meinem eigenen Bett aufgestanden, habe einen Stuhl genommen und habe mich an Peters Bett gesetzt. Und da habe ich dann zuerst angefangen, kurz von meiner Lebensgeschichte, von meinem Burnout vor 5 Jahren und wie ich da zum Glauben gefunden habe, dass ich Jesus gefunden habe. Und dann habe ich von dem Sündenfall erzählt, wo die ersten Menschen gesündigt hatten und dass Gott die Welt verflucht hatte und dass wir deshalb alle krank würden und schließlich sterben müssten. Dass wir alle Sünder seien und uns ein heiliger Gott alle in die Hölle schicken müsste. Und ich habe ihm erzählt, dass Jesus kam, um unsere Schuld zu tragen, damit wir nicht selber diese Schuld in der Hölle auf ewig tragen müssen. Und als ich dann auf Jesus zu sprechen kam, ja, da konnte ich nicht anders. Ich begann zu weinen. Ich war total ergriffen vom Evangelium. Und obwohl ich wirklich in totaler Schwachheit zu Peter gesprochen habe, hat mich in dieser Schwachheit plötzlich eine Kraft ergriffen, die aus mir herausgebrochen ist. Ich habe das Gespräch beenden müssen, weil ich nur noch weinte und mich schüttelte. Ich hatte noch nie zuvor das Evangelium so weitergegeben. Noch nie hatte ich Gottes Kraft in seinen Worten so sehr gespürt, wie in diesen schwachen Minuten. Ich habe auch den anderen Männern im Zimmer dann das Evangelium weitergegeben, aber das Erlebnis mit Peter hat sich nicht wiederholt. Ich habe von Tag zu Tag gemerkt, wie es mir langsam wieder besser ging und gleichzeitig schien auch Gottes Kraft in mir etwas schwächer wieder zu werden. Aber ich hatte verstanden, worauf es ankommt. Und ich machte noch im Krankenhaus einen Neuanfang mit Gott. Jetzt habe ich Gott natürlich nicht gebeten, dass er mich krank machen würde. Den Mut hatte ich nicht, obwohl ich weiß, dass Gott auch aus einem kranken Menschen oder gerade aus so einem oft einen sehr großen Segen machen kann. Aber ich habe ihn gebeten oder ihm gesagt, dass ich jetzt nach meinem Burnout und nach meiner Bekehrung vor 5 Jahren, dass ich mit ihm jetzt ganz gehen wolle. Ich war einfach des alten Markus vollkommen überdrüssig. Der hatte es wieder geschafft, dass ich wieder angefangen hatte, mich um mich selbst zu drehen. Meine Dienste für Jesus waren mir langsam, aber unaufhaltsam immer wichtiger geworden und meine Beziehung zu Jesus hatte abgenommen. Und so habe ich zu Gott gebetet, dass ich fortan nur noch aus der Gnade leben wolle. Und so hatte ich gelernt, was in unserem heutigen Bibeltext in den Versen 9 und 10 steht. Hier steht nämlich, und ich lese es euch nochmal vor, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich hatte also gelernt, ganz hautnah, dass Gottes Gnade genügt. Mehr braucht's nicht. Unsere Schwachheit und seine Gnade bewirkt, dass seine Kraft in uns mächtig ist. Und ich denke, so sollte es eigentlich sein. So sollten wir unser Leben als Christen leben. Wir sollten lernen, Wohlgefallen an den von Gott verordneten Schwachheiten und Nöten zu haben, die uns alle zum Besten sind. Denn in Römer 8, Vers 28 heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Es ist wirklich wahr. Es ist wirklich alles, was uns zum Besten dient. Und dazu gehören gerade auch unsere Leiden und unsere Nöte. Gott denkt da ganz anders als wir, nicht so kurzsichtig. Gott denkt daran, an das Ziel, an das Herrliche, wo er uns erwartet. Es geht Gott um die ewige Herrlichkeit und nicht in erster Linie um unser kurzes Leben hier auf dieser Erde. Was sind denn eigentlich schon unsere wenigen Lebensjahre hier, oder? Im Vergleich zur Ewigkeit ein Hauch, der vergeht, eine Blume, die verblüht. In 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 17 heißt es, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Unser Ziel ist ja die ewige Herrlichkeit. Aber eben solange wir noch auf dem Weg dorthin sind, brauchen wir noch Gottes Führung. Da brauchen wir Jesus, unseren guten Hirten. Er muss uns ans Ziel bringen. Wir können das alleine nicht. Jesus hat auch den Weg in den Himmel freigemacht. Durch sein Leiden und Sterben am Kreuz hat er unsere Schuld bezahlt. Und ich denke, wir sehen am Kreuz, wenn wir auf das Kreuz sehen, dass Gott die Welt durch Leiden erlöst hat. Ich denke da auch oft an eine Frau, die ein Kind zur Welt bringt. Vor der Geburt hat sie diese Wehen. Nur mit Schmerzen wird das Kind zur Welt gebracht. Gut, wir haben heutzutage moderne Mittel, da werden dann oft schmerzstillende Mittel gegeben. Aber von Gott war es ursprünglich so gedacht, dass das ein schmerzvoller Prozess sein soll, weil uns das daran erinnern soll, dass die Welt durch Schmerzen, durch Leiden gerettet wird, nämlich durch die Leiden von Jesus am Kreuz. Und die Leiden bewirken auch, dass wir auf dem schmalen Weg bleiben. Es ist eine Methode des Hirten, nämlich seinen Stab einzusetzen. Es gibt aber noch einen anderen Grund, weswegen Leiden in unserem Leben wichtig sind. In der Bibel heißt es, wir sind die Braut des Herrn Jesus. Das heißt, alle Gläubigen zusammen sind für Gott wie eine Braut. Jetzt stellt euch mal vor, eine Braut, die sollte doch zum Bräutigam passen, oder? Und der Bräutigam, wie ist denn der? Unser Bräutigam, der Herr Jesus, der hat die Welt durch sein Leiden errettet. Eine Braut, die keine Ahnung vom Leiden hat, wie soll die denn den Bräutigam verstehen? Also ist unser Weg in dieser Welt eben auch mit Leiden gepflastert, damit wir den Bräutigam besser verstehen, damit wir in der Ewigkeit den Herrn Jesus wirklich besser verstehen können. Aber zurück zu diesem schmalen Pfad. Wir sollten auf diesem schmalen Pfad unbedingt bleiben. Und dazu ist eigentlich nicht mehr notwendig, als bei Jesus zu bleiben, Gemeinschaft mit ihm zu suchen und Gemeinschaft mit ihm zu pflegen. Und dabei, auf diesem Weg, in unserer ganzen Schwachheit, können wir dann die Menschen, die Gott sowieso schon für uns vorbereitet hat, mitnehmen. Wir müssen auf Gottes vorbereiteten Pfaden gehen und nicht auf unseren eigenen. Und genau das fällt uns aber so schwer. Warum? Ja, weil der Feind in uns und der Feind um uns davon abhalten will, dass wir diesen Weg gehen. Da ist zum einen mal der Feind in uns. Das ist der alte Mensch. Das sind die Begierden in unserem Fleisch. Der Feind um uns aber sind die äußeren Umstände. Die können auch widrig sein. Zum Beispiel im Fall von Verspottungen oder Verfolgungen um Christi willen. Und dann mischt der Satan auch noch kräftig mit. Er versucht uns den Weg dann zusätzlich schwer zu machen. Und diesem Heer an Feinden steht aber der Geist Gottes gegenüber, der in uns lebt. Aber wie schon Jesus in Matthäus 26, 41 im Garten Gethsemane gesagt hat, als er kurz vor seiner Kreuzigung so sehr gegen die Versuchung gekämpft hat, dass sein Schweiß wie Blutstropfen zu Boden gefallen ist, wacht und betet, damit er nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Der Geist Gottes in uns will Gott gerne gehorchen und er will nicht sündigen, aber das Fleisch macht es uns schwer. Und aus eigener Kraft können wir das nicht schaffen. Wir brauchen dazu göttlichen Beistand. Und den müssen wir erst erbeten. Wacht und betet, sagt Jesus. Wir sind also nicht einfach nur stumme Schafe, sondern wir haben eine Stimme. Und die Stimme sollen wir gebrauchen, indem wir zu Gott beten, ständig mit ihm reden. Wir sollen nicht einschlafen und aufhören, mit Jesus zu reden, so wie es mir im letzten Herbst gegangen ist. Wenn wir das tun, dann bleibt uns so manches Leid erspart. Und Jesus muss nicht seinen Stecken gebrauchen, um uns zurück zur Herde zu treiben. Heißt das jetzt, dass wir jedem Leid aus dem Weg gehen können? Und was ist zum Beispiel mit den verfolgten Geschwistern in anderen Ländern? Ich denke, in dem Bibeltext heute ging es um den Fall, den Paulus beschrieben hat, nämlich, ja, dass es möglich und wahrscheinlich gar nicht einmal so selten ist, dass Gott Leiden zulässt oder schickt, um uns wieder auf den rechten Weg zu bringen. Aber Leiden kann auch noch ganz andere Wirkung haben. Zum Beispiel können durch unsere Leiden und durch unser geduldiges Aushalten von den Leiden andere Menschen zum Glauben kommen. Das heißt, Leiden können gar nicht für uns, sondern zur Errettung anderer Menschen bestimmt sein. Aber Gottes Handeln ist hier letztlich unergründlich. In Jesaja 55, Vers 8 lesen wir: Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Meine abschließende Botschaft an euch ist daher folgendes: Wir können nicht wissen, was Gott wirklich beabsichtigt. Also das, was wir in seinem Wort lesen natürlich. Aber wir sollten unbedingt wachsam sein. Und wir sollten mit der Möglichkeit rechnen, dass uns Gott durch Leiden etwas sehr Wichtiges mitteilen will. Meine Frau hat zu mir gesagt, wenn wir leiden, dann ist es so, als ob Gott schreit. Er ruft ganz laut. Dann haben wir vorher schon einige Stoppschilder überfahren. Die Aufforderung von Jesus, wacht und betet, erhält damit noch mehr Gewicht. Es geht einfach darum, dass wir wachsam sind und dass wir darüber nachdenken, was uns widerfährt. Dass wir mit Jesus im Gebet darüber reden und dass wir gegebenenfalls auch eine Kurskorrektur in unserem Leben vornehmen. Diese demütige und umkehrbereite Haltung, Herzenshaltung, die wünsche ich auch euch, liebe Geschwister. Amen.